Deutschlandfunk, Information und Musik.
Nach diesen elegischen Tönen von Puccini geht's jetzt ein wenig kämpferischer zu. Anfang Juli. Gegen den geplanten Vortrag der Biologin Marie-Louise Vollbrecht über Geschlecht und Gender an der Berliner Humboldt-Universität. Da machte eine Gruppe wegen angeblicher Transfeindlichkeit mobil. Die Uni sagte den akademischen Vortrag ab, distanzierte sich von der Doktorandin. Beispiel 2. Susanne Schröter ist Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität. Sie engagiert sich vielfältig in der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihr wurde antimuslimischer Rassismus vorgeworfen, weil sie eine Konferenz über das Kopftuch machen wollte. Das Präsidium der Bürgeruniversität Frankfurt stärkte Schröter aber den Rücken. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann leitet das Mill-Institut für Freiheitsforschung und hat gerade ein Buch über Freiheitseinschränkungen im Wissenschaftsbetrieb gemacht. Neue Schweigespirale heißt es. Und sie habe ich gefragt, was zeigen uns denn die gerade genannten Beispiele?
Wir haben es mit einer Radikalisierung im Prinzip kleiner aktivistischer Gruppen zu tun, die bestimmte Positionen an der Hochschule verbieten wollen, nicht hören wollen, canceln wollen und sich gar nicht auf eine offene Auseinandersetzung mit diesen anderen Positionen einlassen wollen. Also das Berliner Beispiel, das ist ganz klassisch. Das ist eine Tendenz auch innerhalb der Gender Studies, dass sich auch dort theoretisch durchsetzt, dass es keine biologischen Geschlechter mehr gibt, sondern alles sozial und kulturell konstruiert sei. Und mit großem Furor haben nun diese kleine Gruppe von Aktivisten, diese kleine Gruppe von Studierenden tatsächlich durchsetzen können, dass diese Biologin, die festhält an den zwei biologischen Geschlechtern, nicht auftreten konnte. Also es findet keine wirkliche Auseinandersetzung mit anderen Positionen statt. Das, was gerade an Hochschulen ja nun stattfinden sollte, was die Studenten und Studentinnen lernen sollen, was ihnen beigebracht werden soll, sondern das Gegenteil, dass bestimmte Positionen, die aus irgendwelchen Gründen auch absurderweise nicht toleriert werden, einfach gecancelt werden. Und das ist eine Entwicklung, die in den letzten 5 bis 10 Jahren, wir kennen sie aus den USA, doch kräftig Einzug gehalten hat, auch in deutschen Hochschulen, nämlich Redeverbote, Sprechverbote, nicht nur, wenn irgendeine Person eingeladen wird, deren Auftritt dann verhindert werden soll, sondern dass die Diskussion gerade in den Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften und Geisteswissenschaften eher davon geprägt sind, wie gesprochen wird, wer was wie sagen darf und nicht einfach die Vernunft, das rationale Argument und die Offenheit auf der Erkenntnis.
Da war jetzt viel drin, Frau Ackermann. Es ist wichtig, nicht was vorgetragen wird, sondern wer es vorträgt. Da geht es schon los. Da fällt einem auf, das ist irgendwie ein grundlegender Verstoß gegen das, was sich die Aufklärer im 18. Jahrhundert mal dachten. Ja? Also die Kritiker des Ausschließens reagieren jetzt plötzlich selber mit Ausschluss. Trotzdem will ich Sie ein bisschen herausfordern und fragen, überrascht es Sie denn wirklich, wenn, sagen wir an der Universität in Siegen, zu einer Debatte über Meinungsfreiheit, öffentlich strittige Personen wie der AfD-Kulturpolitiker Marc Jong eingeladen wird oder auch der Buchautor Thilo Sarrazin. Da kann es auch Sie doch nicht wundern, wenn sich da Widerspruch regt.
Da soll sich auch Widerspruch regen, aber deshalb muss man sich ja erst recht damit auseinandersetzen. Also es war völlig absurd. Wir hatten auch an der Frankfurter Universität die Situation, dass auch eine Person nicht eingeladen wurde nach Protesten. Und das Argument von Hochschullehrern war, es ist für die Studierenden nicht zumutbar, wenn eine Person, die vermeintlich rassistisch ist, dort auftritt. Ja, aber nun auch das gehört dazu, dass man sich mit vermeintlich oder real rassistischen Positionen auseinandersetzt. Das heißt, wenn man bestimmte Positionen von Sarrazin nicht teilt oder von Jong kräftig kritisiert, muss man doch sich damit auseinandersetzen und gerade lernen, sich mit solchen Leuten per Argument zu streiten und sie zu widerlegen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen nicht um die Theorien, die auf dem Markt sind oder das, was so ganz weiträumig als Wokeness beschrieben wird, als Bewusstsein für rassistische Diskriminierung. Wir reden auch in einem Moment, da Ferda Attermann, die Antidiskriminierungsbeauftragte, gerade ihren Jahresbericht vorgestellt hat, sondern was Sie stört, wenn ich Sie richtig verstehe, ist eine zunehmende Politisierung der Wissenschaft.
Richtig. Und das hat dann doch auch etwas mit den Theorien zu tun, die die Woke-Kultur ausmachen. Wir haben es in den letzten Jahren damit zu tun, dass immer mehr wissenschaftsfremde Elemente, Lehrinhalte bestimmen, Forschungsprojekte bestimmen, beziehungsweise Forschungsprojekte daran ausgerichtet werden, was natürlich darauf hinausläuft, dass die Wissenschaft ganz klar die Transformation der Gesellschaft anstrebt. Das muss man dann aber auch offen sagen. Also dann ist es nicht mehr einfach Wissenschaft, sondern es geht um die Umgestaltung der Gesellschaft. Also nehmen Sie drei wesentliche Prinzipien, die in den USA an den Hochschulen sozusagen die offiziellen Leitlinien sind, die bei uns hier auch Zug um Zug übernommen werden. Das sind die großen drei Prinzipien: Diversity, Equity, Inclusion. Also die Diversität, die nicht mehr nur die Gleichheit, wie es früher hieß, Equality, sondern Equity, Gerechtigkeit und Inklusion. Und das auf allen Feldern, das sind also alles Elemente, die bei Forschungsprojekten und Bewilligungen dann eine Rolle spielen. Da kommen Inhalte hinein in die Wissenschaft, die eigentlich nicht jetzt erstmal so direkt vorgegeben sind und in der Wissenschaft selber liegen. Da muss man sich natürlich fragen, was passiert hier? Dann muss man es auch offen sagen. Wir wollen eine Politisierung, wir wollen hier eine tatsächliche Umgestaltung und das soll sozusagen den Studenten beigebracht werden und die Studenten und Studienabschließenden, die dann in die Gesellschaft zurückkehren, sollen das umsetzen. Dann muss man es aber auch offen so benennen.
Ihr Buch, das uns den Anlass fürs Gespräch gegeben hat, heißt Die neue Schweigespirale. Sie greifen eine Vokabel auf der Meinungsforscherin Elisabeth Nölle-Neumann. Worin besteht diese neue Schweigespirale? Im Schweigen zu den zunehmenden Redeverboten?
Ja, also es sind nicht nur die Redeverbote, sondern es ist der Konformitätsdruck, der entsteht. Also mit Schweigespirale ist ja eine soziale Dynamik gemeint, dass durchaus von einer Minderheit ausgehend bestimmte Thesen lautstark propagiert werden, eine schweigende Mehrheit vorsichtig ist, sich dazu zu äußern und eher den Mund hält, als umgekehrt lautstark dagegen zu protestieren. Und diese Entwicklung, die haben wir ganz besonders an den Hochschulen, die haben wir aber auch, das ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weil niemand anecken möchte und dann lieber still ist und nicht irgendetwas riskieren will, weil dieses und jenes nicht besonders zeitgeistig ist oder nicht mehr passt. Also wir haben dieses Beispiel in der Sprache und Sprachpolitik, was das Gendern anlangt, also dass die große Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich nicht will und der Meinung ist, das sei übertrieben. Aber dann, wenn sie öffentlich reden und nicht nur im privaten Reden, vorsichtig sind und sagen, ich will mich hier nicht also als sonst wie hinstellen, also protestieren sie nicht. Und diesen Konformitätsdruck, den haben wir leider, ganz besonders an den Hochschulen. Das hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun. Das sind auch noch Spätfolgen der Bologna-Reform, dass also sozusagen Debattenräume immer enger geworden sind, weil einfach weniger Zeit zum Debattieren ist oder Zeit, tatsächlich ein ganzes Buch zu lesen und dann darüber zu streiten, sondern dass das Studium völlig verschult ist und so weiter und so fort. Also das sind Rahmenbedingungen, die diesen Konformitätsdruck noch erhöhen. Und wenn dann wichtiger ist, wer spricht, welcher Herkunft er ist, welchem Geschlecht er angehört, welche Hautfarbe er oder sie hat, welche Religion er oder sie hat, wenn das sozusagen neue Kriterien sind dafür, wer eine gewichtige Stimme hat, dann haben wir diesen aufklärerischen Grundsatz, dass auch erstmal alle gleich sind, unabhängig von Hautfarbe, von Geschlecht, von Religion und auch in ihrer Ausdrucksweise, in ihrem Denken, das, was sie in die Debatte einbringen, dann entfernen wir uns von diesen Prinzipien ganz immens.
Wir wollen nicht verschweigen, dass Sie aus dieser Erfahrung heraus ein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet haben, dem, glaube ich, 700-800 Hochschullehrer und auch andere angehören. Die eingangs erwähnte Susanne Schröter ist stellvertretende Vorständin, wenn ich das richtig weiß. Üben Sie sich in einer dissidenten Rolle? Schmollen Sie?
Nein, ganz und gar nicht. Also die Gründung dieses Netzwerks, an der ich da von Anfang an beteiligt gewesen bin, das ist eine wichtige Angelegenheit gewesen. Wir begannen mit 30 Leuten und dass wir innerhalb kürzester Zeit auf 700 angewachsen sind, das drückt ja sehr viel aus. Zumal die Pluralität und Heterogenität der Zusammensetzung interessant sein dürfte. Also das reicht von Linken über Liberale bis zum Teil auch Konservative. Ein breites Spektrum. Es geht da nicht um irgendwelche parteipolitischen Angelegenheiten, sondern es geht tatsächlich um die Verteidigung der Freiheit der Wissenschaft, die viele immer mehr bedroht sehen. Im Übrigen auch der Deutsche Hochschulverband. Und da sind ja zigtausende Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen drin vertreten, die sich da auch immer wieder äußern und die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit bedroht sehen, auch was die Inhalte anlangt, dass sozusagen die Pluralität der Forschungsansätze und Methoden in Frage gestellt wird, wenn sich bestimmte Richtungen, und da sind wir natürlich dann auch bei Inhalten und bestimmten Theorien der Critical Social Justice Theories, die sich durchsetzen, wenn diese Theorien sozusagen andere Positionen immer mehr verdrängen oder gar unmöglich machen. Und da müssen wir natürlich gegenhalten. Es geht jetzt nicht nur darum, dass man Auftrittsverbote verhindert und öffentlich macht und dokumentiert, das ist sehr wichtig, sondern tatsächlich stark dafür eintritt, für die Pluralität der Forschungsansätze, für die Meinungsfreiheit auf dem Campus und die Freiheit des Denkens im Prinzip.
Sagt Ulrike Ackermann, sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, Die neue Schweigespirale über Kulturkampf und Wissenschaftsfreiheit.